Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie schon eben gesagt, der Abschnitt für die heutige Predigt steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 32 und den Anfang von Kapitel 33 bis Vers 11. Wir haben eben bereits die Verse 1 bis 20 gehört und ich lese jetzt Gottes Wort weiter ab Kapitel 32, Vers 21. Gerade hatte Mose also das Kalb zu Pulver zerschlagen und im Feuer verbrannt. Und jetzt lesen wir weiter. Zu Aaron aber sprach Mose: Was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Da sagte Aaron: Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir: Mache uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach ich zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab. Da gaben sie es mir und ich warf es ins Feuer und daraus ist dieses Kalb geworden. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach: Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Die Söhne Levis machten es, wie ihnen Mose gesagt hatte, und an jenem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Und Mose sprach: Füllt heute eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben werde. Und es geschah am folgenden Tag. Da sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte: Deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. In das Land, in dem Milch und Honig fließt. Denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid und niemand legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen: Sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, so will ich sehen, was ich dir tun will. Da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab beim Berg Horeb. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf. Und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Mose ist oben auf dem Berg Sinai. zusammen mit Josua, der musste ein bisschen unterhalb auf ihn warten. Und gerade hatte Gott ihm in aller Ausführlichkeit gezeigt, wie dieses Zelt aussehen sollte. Ja, dieses Zelt, was Mose mitten im Lager des Volkes bauen sollte. 7 ganze Kapitel von 25 bis Kapitel 31 lesen wir mit ganz vielen Details, wie genau dieses Zelt aussehen soll. Die Wohnung Gottes bei seinem Volk. Es wird so detailliert beschrieben, dass ich gleich 2 Predigten dafür brauchte, um euch auch nur grob alles zu erklären, worum es bei diesem Zelt ging. Und wozu das Ganze? Gott sagt es in Kapitel 29, Vers 45, und ich, Gott, will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Ja, das war die Absicht von diesem Zelt. Gott wollte mitten unter seinem Volk wohnen. Gott hatte sein Volk errettet und aus Ägypten geführt und jetzt will er mit ihnen Gemeinschaft haben. Und ich weiß nicht, wie es Mose ging dort oben auf dem Berg, als er diese Präsentation des Zeltes zu Ende gesehen hatte. Ich kann mir gut vorstellen, dass er richtig gut gelaunt war, dass er sich gefreut hat. Gott hat uns nicht nur errettet, sondern Gott will bei uns wohnen, mitten im Lager. Und ganz zum Schluss bekam dann Mose noch von Gott die beiden Tafeln mit den 10 Geboten in die Hand gedrückt. Das lesen wir im letzten Vers vor unserem Abschnitt. Und vermutlich wollte er sich gerade umdrehen und jetzt nach unten gehen und dem Volk all das Gute verkünden, was er gehört hatte. Da bekommen wir einen Einblick in das, was zur gleichen Zeit unten am Fuß des Berges passierte. Kapitel 32, Vers 1. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Ja, schon diese Bitte ist echt dreist. Aber wenigstens sollte man da doch von ausgehen, dass Aaron jetzt einschreitet und sowas sagt wie, was ist denn mit euch los? Erinnert ihr euch nicht an das, was Gott euch in den 10 Geboten gesagt hat? Also das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben. Oder das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Und erinnert ihr euch nicht daran, was ihr danach direkt gesagt habt? Ihr habt gesagt, alles, was der Herr befohlen hat, das wollen wir tun. Und jetzt wollt ihr ernsthaft von mir, dass ich euch ein Götterbild mache? Geht's noch? Aber nichts dergleichen passiert. Als wäre das das Normalste von der Welt, fordert Aaron Schmuck von den Israeliten. Und sie sind gleich voll dabei. Vers 3. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und aus dem Gold machte Aaron dann tatsächlich eine goldene Statue. Und die sah eben aus wie ein Kalb. Und die Israeliten, die waren total begeistert. Ja, sie riefen, das sind eure Götter, Israel, die euch aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Wenn man jetzt denkt, das Volk Israel, die haben einfach Gott abgeschafft und sich halt andere Götter gesucht, dann irrt man sich. Ja, Vers 5. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprachen, morgen ist ein Fest für den Herrn. Ja, was passiert hier? Yahweh, also ich bin, der ich bin, der Herr, der Bundesgott Israels, der wird nicht abgeschafft, sondern er wird angepasst. Und die Frage ist, woran wird er angepasst? Die Antwort ist an den Zeitgeist, an das, was halt gerade so in der Kultur um uns herum in ist. Und damals sah die Religion der umliegenden Völker so aus, dass man mehrere Götter hatte. Und die Götter, die man hatte, die wurden als Statuen dargestellt, häufig eben als goldene Kälber. Und man feierte diese Götter in riesigen Orgien, heute würden wir sagen Partys, wo richtig die Post abging. Mit allem, was dazugehört. Und Aaron geht jetzt hin und er mischt beides. Ja, auf der einen Seite sagt er, wir feiern den Gott Israels, der uns aus Ägypten geführt hat. Er bringt Opfer dar, Vers 6. Aber auf der anderen Seite machen sie dieses Standbild und feiern ein wildes Fest. Ja, und dieses Fest war so wild, dass sogar die umliegenden Völker, die das irgendwie mitbekommen haben, ich weiß auch nicht, wie das ging, aber sie haben es mitbekommen und sie haben sich darüber lustig gemacht. In Vers 25 lesen wir später in einem Nebensatz, da heißt es, als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, und dann kommt in Klammern, seinen Widersachern zum Spott. Und das bedeutet, die umliegenden Völker, die skeptisch beobachtet haben, was hat dieses Volk vor, wo will es hin? Die haben sich diese Orgie angeguckt und gedacht, ach du meine Güte. es war so peinlich, dass sogar die umliegenden götzendienerischen Völker das Volk Israel dafür verspottet haben. Was hier passiert, ist die größte denkbare Katastrophe, die hätte passieren können. Die Ägypter sind tot. Das Volk lebt zwar in der Wüste, hat genug zu essen und zu trinken. Gott sagt, ich will bei euch wohnen, mitten unter euch. Und das Volk Israel zieht diese Aktion ab. Und die Frage ist, was hat das mit uns zu tun? Ja, wir kommen nicht auf die Idee, ein goldenes Kalb zu machen. Aber wisst ihr, das liegt nicht daran, dass wir so gute Menschen sind. Denn eine Sache ist wichtig. Es wurde damals ein goldenes Kalb, weil goldene Kälber damals in waren. Ja, weil das damals der Trend war. Die Gefahr, dass wir uns heute ein Gottesbild bauen, das mehr dem Zeitgeist entspricht, das mehr dem entspricht, was halt in ist, was die Leute halt so sagen, was unsere Kultur halt über Gott sagt, als dass wir ein Gottesbild haben, das der Bibel entspricht, der Wahrheit entspricht, das ist genauso da wie damals. Wir bauen natürlich keine Statuen, aber wir bauen uns in unseren Köpfen unseren eigenen Gott zusammen. Wie sieht das aus, wenn man sich seinen eigenen Gott baut? Beim Volk Israel begann alles damit, dass sie von Gott enttäuscht waren. Irgendwie hatte er ja schon so lange nichts mehr von sich hören lassen. Und vielleicht bist du auch enttäuscht von Gott, weil er dieses Gebet schon lange nicht erhört hat. Oder weil er dir nicht das Leben gegeben hat, was du dir wünschst. Ja, und dann gehen wir hin wie das Volk Israel und bauen uns unser eigenes Gottesbild. Ja, ein Gott, der uns die Sünde vergibt, das finden wir alle gut. Aber ein Gott, der wirklich einen Anspruch auf mein Leben hat, der wirklich mir zu sagen hat, wie ich konkret zu leben soll, wie ich konkret zu leben habe, das passt nicht so. Lieber einen, der zu meinem Alltagsleben keine Meinung hat. Wir würden das natürlich nie so sagen, aber denken wir nicht ganz oft so? Und wenn wir dann unser neues Gottesbild haben, dann ändern sich auch ganz schnell unsere Maßstäbe. Ja, wenn mein Gott eher locker ist, dann kann man es mit seinen Geboten ja auch eher locker nehmen. Ja, beim Volk Israel war das diese völlig außer Kontrolle geratene Party. Aber was auch immer es ist, wo unser Gottesbild falsch liegt, alle diese Denkweisen sind immer verwurzelt in eben einem falschen Gottesbild. Und das wollen wir heute in dieser Predigt angehen unter dem Titel, wohin ein falsches Gottesbild führt. Mein erster Punkt ist, ein falsches Gottesbild macht eine richtige Reaktion nötig. Mein zweiter Punkt ist, ein falsches Gottesbild macht einen richtigen Mittler nötig. Und mein dritter Punkt ist, ein falsches Gottesbild macht ein richtiges Gottesbild nötig. Ich wiederhole das nochmal, wohin ein falsches Gottesbild führt. Erstens, ein falsches Gottesbild macht eine richtige Reaktion nötig. Zweitens, macht einen richtigen Mittler nötig. Und drittens, macht ein richtiges Gottesbild nötig. Ein falsches Gottesbild macht eine richtige Reaktion nötig, mein erster Punkt. Ja, in dieser Geschichte sehen wir drei Reaktionen. Wie das Volk Israel, beziehungsweise wie die Leute auf die Sünde reagieren. Das sind die Reaktionen von Mose, von Aaron und dann von dem gesamten Volk. Fangen wir an mit der Reaktion von Mose. Erste Reaktion. Bei Mose ist es so, dass er diese Sünde ja gar nicht begangen hat. Er bekommt sie nur mit. Gott erzählt ihm oben auf dem Berg, Vers 7, da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Ja, und Gott kündigt dann an, das ganze Volk zu vernichten. Er sagt, nur mit dir, Mose, mit dir möchte ich weitermachen und aus dir werde ich dann ein großes Volk machen. Aber Mose gibt sich nicht damit zufrieden. Er setzt sich für sein Volk ein. Er hätte sagen können, sehr gut, Gott, die Israeliten, die nerven mich sowieso schon die ganze Zeit. Ja, ständig meckern sie. Ständig wollen sie zurück nach Ägypten. Gott, lass uns echt zu zweit weitermachen, gute Idee. Aber das tut Mose nicht. Sondern er geht hin und er setzt sich für sein Volk ein. Gleich zwei Gebete lesen wir von ihm in diesem Abschnitt, in denen er sich für sein Volk einsetzt. Und im nächsten Abschnitt, in der nächsten Predigt, werden wir das hören, gleich noch zweimal. Und die Frage ist, wie gehst du mit Sünden anderer Menschen in der Gemeinde um? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja, kann sein, du regst dich einfach nur drüber auf. Oder vielleicht denkst du dir heimlich, ein Glück, dass ich nicht der größte Sünder in der Gemeinde bin. Oder vielleicht gefällt es dir einfach, über die Sünden der anderen Menschen zu reden. Johannes fordert uns dazu auf, in seinem ersten Brief, dass wir für andere Christen beten sollen, wenn wir sehen, dass sie in Sünde leben oder mit Sünde kämpfen. Ja, sich erheben, lästern, tuscheln, das sind falsche Reaktionen. Mose zeigt uns hier, was die einzig richtige Situation ist, wenn man in der Gemeinde mitbekommt, dass andere Menschen mit Sünde zu kämpfen haben. Er betet für sie. Und die Frage ist, hast du das bei deinen Gebeten auf dem Schirm? Die erste Reaktion ist Mose. Die zweite ist Aaron. Mose betet für sein Volk und dann geht er runter. Er kommt nach unten. Er hört schon von Weitem, was da abgeht. Er sieht dann das goldene Kalb. Er nimmt die Tafeln, zerschmeißt sie. Und dann stürmt er auf direktem Weg zu Aaron, nachdem er das goldene Kalb pulverisiert hat. Vers 21. Was hat dir dieses Volk angetan, dass du so eine große Sünde über sie gebracht hast? Und dann fängt Aaron an zu erzählen. Mose, du weißt doch, dass dieses Volk böse ist. Und deswegen haben sie halt zu mir gesagt, Aaron, mach uns Götter. Du warst ja so schließlich so lange weg. Naja, und dann habe ich halt gesagt, sie sollen mir Gold bringen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und dann habe ich das Gold halt so ins Feuer geworfen. So weit, so richtig, ne? Das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung von dem, was passiert ist. Aber jetzt wird's kritisch, denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Aaron das Kalb gemacht hat. Und in Vers 4 lesen wir, dass er das Kalb mit einem Meißel gebildet hat. Ja, also er saß eine Weile daran mit Werkzeug und hat ganz sorgfältig an diesem Kalb rumgebastelt. Und wie geht jetzt seine Version? Vers 24, zweite Hälfte. Ich warf das Gold ins Feuer und daraus ist dann halt dieses Kalb geworden. Wenn es nicht so tragisch wäre, dann wäre es fast lustig. Ja, also ich weiß auch nicht, wie das kam, aber nach einer Weile wurde da unten im Feuer ganz zufällig, wieso auch immer, halt dieses Kalb draus. Wir sind so schnell darin, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber so schlecht darin, unsere eigene Sünde einzugestehen. Ja, das ganze Volk ist böse aus Aarons Sicht. Weil er hat damit nicht so arg viel zu tun. Eigentlich ist das Volk schuld. Weißt du ja, Mose, und das Kalb, ja, das war dann halt plötzlich halt so einfach da. Was Aaron hier tut, ist, er spielt seine Sünde herunter. Und weißt du, das ist das Schlimmste, was du mit deiner eigenen Sünde machen kannst. Nicht so sehr vor anderen Menschen, das auch, aber vor allem vor Gott. Gott ist ein Gott, der uns gerne vergibt. Aber nicht, wenn wir anfangen, unsere Sünde klein zu reden oder sie auf andere zu schieben. Oder zu sagen, naja, dann war es halt einfach so. Und die dritte Reaktion, das ist das Volk. Ja, wir lesen dann im Folgenden, dass Gott zweimal das Volk für die Sünde richtet. Zunächst beruft Mose eine Art Hinrichtungskommando aus dem Stamm Levi. Und er beauftragt sie, im Lager unter den Israeliten ein Blutbad anzurichten. Und in Vers 29 lesen wir, und Mose sprach, füllt heute eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben werde. Wisst ihr, diese Vergeltungsaktion, das war keine Kurzschlussreaktion. Nicht so nach dem Motto, Mose war total sauer, pulverisiert erst das Kalb, macht dann seinen Bruder zur Schnecke und als nächstes sagt er, und jetzt geht mal los und mordet, was euch zwischen die Finger kommt. Diese Gerichtsaktion geschah im Auftrag Gottes mit dem Segen Gottes. Und später greift Gott selbst dann sogar nochmal ein, Vers 35. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Gott ist zornig über die Sünde. Aber wie reagiert das Volk Israel nach diesen beiden Gerichtsschlägen Gottes? Und die Antwort ist, es tut Buße. Das lesen wir in den Versen 3 und in den Kapitel 33 in den ersten 6 Versen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin skeptisch. Wenn ich im Alten Testament, vor allem bei der Wüstenwanderung, so Geschichten lese, wo das Volk Israel eine Sünde begeht und dann richtet Gott sie und dann tun sie Buße. So oft ist diese Buße nur halbherzig oder es ist sogar falsche Buße. Wisst ihr, wie falsche Buße geht? Die geht so. Man hat gesündigt und das hat irgendwelche schlimmen Folgen, in dem Fall das Gericht Gottes. Und dann tut einem das sehr leid. Aber was einem leid tut, ist nicht die Sünde, mit der man Gott beleidigt hat, sondern was einem leid tut, sind eigentlich die Folgen, die man jetzt zu erleiden hatte. Und um zu vermeiden, dass die Folgen einem weiterhin das Leben schwer machen, sagt man jetzt halt, dass es einem leid tut. Und die Frage ist, tut das Volk Israel hier wahre Buße oder falsche Buße? Oder anders gefragt, sollen wir uns die Israeliten hier als Vorbild nehmen oder nicht? Und ich glaube, wir sollten uns die Israeliten hier tatsächlich als Vorbild nehmen. Und ich glaube, man sieht an zwei Gründen, dass sie tatsächlich wahre Buße getan haben. Gott sagt hier nämlich im Prinzip, obwohl ihr gesündigt habt, werde ich euch in das verheißene Land schicken und ich werde es euch schenken. Aber ich werde dabei nicht in eurer Mitte sein. Und daraufhin tut das Volk dann Buße. Und wie komme ich darauf, dass es wahre Buße ist? Ich glaube, Menschen, die falsche Buße tun, tun eben Buße, damit die Folgen ihrer Sünde weg sind. Sie wollen Segen von Gott, in dem Fall Vergebung, aber sie wollen nicht Gott selbst. Sie wären zufrieden, wenn Gott ihnen sagen würde, liebe Leute, ich vergebe euch alle eure Sünden. Ich schenke euch ein schönes Leben, aber ansonsten ziehe ich mich zurück. Und wisst ihr, das hat mich in der Vorbereitung selber geführt. Wie oft sind wir ganz genau so? Gott, segne mich, aber lass mich ansonsten in Ruhe. Leute, die falsche Buße tun, die sind damit zufrieden. Aber das Volk Israel hier, das war nicht damit zufrieden. Es hat sie traurig gemacht, dass Gott gesagt hat, ich segne euch, aber ich ziehe mich zurück. Sie wollten nicht nur Gottes Gaben, sie wollten Gott selbst. Und ich glaube, das zeigt uns, dass es wahre Buße war. Und das Zweite, warum ich glaube, dass die Buße aufrichtig war, ist ihre Reaktion in Taten. Ja, Gott sagt, legt euren Schmuck ab und sie tun es. Wisst ihr, ein Zeichen für wahre Buße ist die Reaktion, die man zeigt. Nicht nur, ja, ja, ich ändere mich oder ja, ja, es tut mir leid, sondern dass man wirklich eine Reaktion zeigt. Und was das Volk Israel hier tut, genau die gleichen Gegenstände, nämlich ihren Schmuck, den sie vorher für den Götzendienst gebraucht haben, den sind sie bereit, jetzt abzulegen, um Gott zu dienen. Wahre Buße, wahre Umkehr zeigt sich an der praktischen Reaktion. Wir haben drei Leute oder drei Gruppen von Menschen hier, die auf die Sünde reagieren. Mose reagiert richtig, indem er für die Sünder betet und sich einsetzt. Aaron reagiert falsch, indem er sich rausredet. Und das Volk reagiert richtig, indem es wahre Buße tut. Aber auch wenn Buße wichtig ist, wisst ihr, Buße nimmt keine einzige Sünde weg. Buße ist Umkehr, aber es ist nicht so, dass Buße unsere Schuld bei Gott dann plötzlich aufhebt. So wie eine gute Tat, die irgendwie auf unserer Waage vor Gott dann das wieder ausgleicht. Vor Gott braucht es etwas anderes, oder besser gesagt, es braucht jemand anderen. Es braucht einen richtigen Mittler. Mein zweiter Punkt, ein falsches Gottesbild macht einen richtigen Mittler nötig. Die Frage ist doch, warum hat Gott sein Volk nach dieser Sünde nicht ganz vernichtet? Anlass genug gab es dafür. Gott hatte ihnen gerade erst sein Gesetz gegeben. Er hatte gesagt, ich mache einen Bund mit euch. Und der Bund funktioniert so, ihr haltet meine Gebote, dann werdet ihr leben. Ihr haltet sie nicht und ich werde euch richten. Einfach. Und das Volk hatte gesagt, super, das wollen wir haben. Ganz genau, Mose, wie du es jetzt gesagt hast, so wollen wir es machen. Und bei der erstbesten Gelegenheit brechen sie diesen Bund. Ja, und Mose macht es so plastisch deutlich, als er vom Berg runterkommt mit diesen beiden Tafeln, wo dieser Bund drauf geschrieben steht, und sie einfach zerschmeißt. Der Bund war zerbrochen, das konnte jeder sehen, als die zerbrochenen Tafeln da lagen. Und jetzt nochmal die Frage, warum hat Gott dann nicht einfach das ganze Volk vernichtet? Und die Antwort ist, es gab jemanden, der sich schützend in die Mitte zwischen Gott und das Volk gestellt hat. Und dieser jemand war Mose. Und weil er sich eben in die Mitte zwischen dem Volk und Gott gestellt hat, deswegen nennt man ihn einen Mittler. Mose wurde zum Mittler in zwei Gebeten, in denen er vor Gott für das Volk eintrat. Ja, das erste Gebet lesen wir ziemlich am Anfang, ab Kapitel 32, Vers 7. Mose wollte gerade mit den Tafeln, mit den 10 Geboten drauf und der Anleitung für die Stiftshütte vom Berg runtersteigen. Und da schockte Gott ihn eben mit dieser Nachricht, unten das Volk. Das macht übrigens gerade Götzendienst. Und es kommt noch schlimmer. Gott sagt dann, Mose, ich werde sie vernichten. Und Mose tritt dann für das Volk ein, er fleht Gott an und erinnert ihn an seine Verheißung. Er packt Gott bei seiner Verheißung. Kapitel 32, Vers 13. Er sagt, gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, das sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Urteil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Wenn man das beim ersten Mal so liest, dann könnte man denken, dass es folgendermaßen war. Gott hat vor, das Volk zu töten. Mose setzt sich dann für das Volk ein und Gott ändert dann seine Meinung und richtet dann nur ein paar aus dem Volk. Aber so einfach ist das nicht. Die ganze Bibel macht klar, dass Gott unveränderlich ist. Ja, die Unveränderlichkeit Gottes ist eine seiner zentralen Eigenschaften. Wir lesen in 1. Samuel, Gott ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Worum geht es dann hier in dieser Geschichte? Ich glaube, es geht um eine Lektion. Gott möchte Mose hier beibringen, sich für sein Volk einzusetzen. Mose befindet sich in einer Lektion. Gott kündigt das Gericht an, aber nicht, weil er wirklich vorhat, jetzt das ganze Volk zu vernichten, sondern weil er möchte, dass Mose lernt, ich soll mich für mein Volk einsetzen. Ich gebe euch ein Beispiel, weil das ist ein bisschen kompliziert. Wenn Eltern mit kleinen Kindern spazieren gehen, dann passiert manchmal Folgendes, habe ich schon öfter beobachtet. Kinder entdecken irgendwas und bleiben stehen. Und sie wollen partout nicht weitergehen. Also alle Überredungskünste helfen nichts, das Kind will einfach stehen bleiben. Manche Eltern gehen dann einfach weiter und gehen vielleicht sogar schon um die nächste Hausecke und rufen dem Kind dann sowas zu wie, tschüss, wir gehen schon mal, bis später dann zu Hause, kommst dann alleine nach, okay? In solchen Fällen haben die Eltern natürlich nicht wirklich vor, heimzugehen. Aber sie wollen ihr Kind zum Nachdenken bringen, damit es versteht, es ist vielleicht eher eine dumme Idee, hier jetzt noch länger stehen zu bleiben, weil alleine den Weg nach Hause finde ich dann doch nicht und da habe ich auch ein bisschen Angst. Ich sollte jetzt schon mal meinen Eltern hinterherlaufen. Ja, natürlich ist es nur ein menschliches Beispiel, aber ich glaube, so ähnlich ist es hier zwischen Mose und Gott. Mose lernt hier in dieser Geschichte, dass es seine Aufgabe ist, sich als Mittler für das Volk bei Gott einzusetzen. Ja? Gott sagt, Mose, ich werde das Volk jetzt töten. Mose, geh mir mal aus dem Weg. Und in Klammern, und setz dich jetzt für dieses Volk ein. Es braucht einen Mittler. Mose verstand die Lektion. Er wurde zum Mittler. Ein ganze 4 Mal, habe ich eben schon gesagt, lesen wir allein in den Kapiteln 32 bis 34 davon, dass Mose Gott für das Volk, dass Mose bei Gott für das Volk eintrat. Und so wurde Mose durch diese Lektion Gottes ein Mittler. Aber er war kein perfekter Mittler. In seinem zweiten Gebet, dann ab Kapitel 32, Vers 32, bittet Mose, vergib dem Volk und wenn nicht, dann strafe mich stellvertretend für dieses Volk. Ja, Mose hatte seine Lektion gelernt. Und trotzdem erhörte Gott sein Gebet nicht. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir gesündigt hat. Mose kann als Mittler für sein Volk beten, aber er kann nicht für die Sünde seines Volkes bezahlen. Und für diese Bezahlung, da brauchte es mehr als 1000 Jahre später einen besseren Mittler. Gott selbst wurde Mensch in seinem Sohn Jesus Christus, um zwischen sich und uns Menschen zu vermitteln. Ja, wie Mose betete Jesus für sein Volk. Aber Jesus tat eben noch mehr. Mose war selbst Sünder, war selbst nur ein Mensch und er konnte deshalb nicht für andere Sünder bezahlen. Jesus war ohne Sünde. Durch seinen Tod am Kreuz nahm er die Strafe auf sich für die Sünden von allen Menschen, die jemals an ihn geglaubt haben, die heute an ihn glauben und die in Zukunft an ihn glauben werden. Mose wurde zum Mittler, aber zu einem Mittler mit deutlichen Grenzen. Jesus ist heute unser Mittler, indem er auf dem Kreuz Gottes Zorngericht, das dich hätte treffen müssen, auf sich nahm. Vertraue diesem Mittler. Und das alles mit dem Mittler ist nötig, weil es eben nicht nur ein Problem des Volkes Israel war. Auch wir, jeder von uns, tut täglich Dinge, die uns von Gott trennen. Und bei all diesen Sünden, die wir tun, ist ganz vorne die Sünde dabei, die das Volk Israel damals beging. Man macht sich ein falsches Bild von Gott. Mein dritter und letzter Punkt, ein falsches Gottesbild macht ein richtiges Gottesbild nötig. Ein falsches Gottesbild ruft nicht nur Gottes Zorn hervor und macht nicht nur einen Mittler nötig, es macht auch dich kaputt. Warum ist das so? Die Antwort ist, weil du immer mehr so wirst wie das, was du anbetest. Nochmal. Ein falsches Gottesbild macht dich kaputt, weil du immer mehr so wirst wie das, was du anbetest. Vielleicht wundert dich das. Ist das so? Der Reihe nach. Zuerst einmal macht die Bibel ganz klar, dass jeder Mensch ein Anbeter ist. Heute ist es ja oft so, wenn ich Menschen erzähle, dass ich jeden Sonntag in die Gemeinde gehe und Christ bin, dann bekomme ich häufig als nett gemeinte Reaktion, du bist also so ein religiöser Mensch. Das mag sein, aber die Bibel sagt, dass jeder Mensch ein Anbeter ist. Jeder Mensch ist religiös. Die Frage ist nicht, ob wir anbeten, die Frage ist, was wir anbeten. Beziehungsweise die Frage ist nicht, ob wir Gott verehren, sondern welchen Gott wir verehren. Entweder den wahren Gott oder irgendeinen anderen. Wir sind als Anbeter geschaffen, wir können gar nicht anders. Und in diesem Zusammenhang sagt die Bibel, es ist nicht nur so, dass wir alle anbeten. Sie sagt eben auch, wir werden immer mehr so wie das, was wir anbeten. Im Psalm 115 lesen wir, Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Ihnen gleich werden die, welche sie machen, alle, die auf sie vertrauen. Ihnen gleich werden die, die sie anbeten. Schauen wir uns das Volk Israel hier in der Wüste an. Das heißt gleich zweimal in diesem Abschnitt, dass das Volk Israel halsstarrig war. Ja, dann lesen wir in Kapitel 32, Vers 25, das Volk war zügellos geworden, weil Aaron ihre Zügel losgelassen hatte. Und dann lesen wir, sie sind vom Weg abgewichen und um sie wieder einzusammeln, stellt Mose sich am Tor des Lagers auf und sagt, Vers 26, her zu mir. Fällt euch was auf? Das Volk Israel wird bildlich so beschrieben wie eine Herde ungehorsamer Kälber. Wir werden immer mehr so wie das, was wir anbeten. Im Neuen Testament wird es noch klarer. Paulus erklärt im Römerbrief am Anfang, wie Götzendienst funktioniert. Er sagt, alle Menschen sind Anbeter, aber die Menschen, die Gott nicht kennen, suchen sich eine Alternative, einen Ersatzgott, den sie anbeten. Aber was passiert, wenn sie sich so einen Ersatzgott suchen und ihn anbeten, der nicht für sie bestimmt ist? Sie tun immer mehr Dinge, die nicht gut für sie sind. Als Beispiel nimmt Paulus dann Menschen, die falsche Götter anbeten und von daher im Bereich der Sexualität völlig die Orientierung verlieren. Sie verehren einen falschen Gott und nehmen immer mehr sein Bild an. Aber Paulus bleibt da nicht stehen. Später im Römerbrief in Kapitel 8 spricht er dann davon, was passiert, wenn wir den wahren Gott, wenn wir Jesus Christus lieben und anbeten. Und er sagt, wenn wir das tun, dann werden wir ebenfalls in sein Bild verwandelt, also ihm immer ähnlicher. Du wirst immer mehr so, wie das, was du anbetest. Und wie sieht das aus, wenn wir andere Götter anbeten? Wir haben am Anfang gesagt, die gefährlichsten Götter kommen direkt aus dem Zeitgeist, aus dem, was gerade in ist. Ja, goldene Kälber anzubeten ist heute nicht mehr so in. Ich glaube, die gefährlichsten Götzen heute, die kann man gar nicht sehen. Ich gebe euch mal zwei Beispiele für goldene Kälber unserer Zeit. Das erste Beispiel ist Anerkennung. Wenn du dieses Kalb anbetest, wird es dir sehr wichtig, was andere über dich denken. Übertrieben wichtig. Alles, was du tust, wird von diesem Denken geprägt. Im Prinzip kreist du dich um dich selbst und wünschst dir von den anderen, dass sie dich anbeten. Aber was passiert? Du kreist dich so sehr um dich selbst, dass du immer mehr du selbst wirst, mit all deinen Fehlern und Schwächen. Du wirst, was du anbetest, und statt Anerkennung von anderen führt das im Endeffekt dazu, dass du zunehmend vereinsamst. Zweite goldene Kalb als Beispiel, ich könnte tausende nennen. Freiheit. Gemeint ist nicht die biblische Freiheit, sondern ein sehr modernes, beziehungsweise sogar vielleicht postmodernes Verständnis. Es geht so, ich lasse mir von keinem was sagen. Von keinem Gott, von keiner Gemeinde, am liebsten von keinem Chef, von keinem Vermieter und von keinem Staat. Ich bin mein eigener kleiner König in meinem Reich und je weniger Bindungen ich habe, desto unabhängiger und desto freier bin ich. Aber ich glaube nicht, dass man so die große Freiheit finden kann. Du wirst tatsächlich frei. Du wirst schließlich, was du anbetest. Aber vor allem wirst du frei von allen Wurzeln, von allem, was dir Halt gibt, von allen menschlichen Beziehungen und von einem gesunden Fundament. Zwei Götter, Anerkennung und Freiheit als Beispiele für viele Götter. Kurz zusammengefasst, wenn du falsche Götter anbetest, wirst du immer mehr wie diese Götter und verlierst die eigentliche Bestimmung, für die Gott dich geschaffen hat, nämlich ihn anzubeten und immer mehr in das Bild seines Sohnes verwandelt zu werden. Und um den wahren Gott anzubeten, brauchen wir ein richtiges Gottesbild, damit wir am Ende ihn in dieser Welt widerspiegeln und so leben können, wie er das für uns vorgesehen hat. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum diese Geschichte so ausgeht, wie sie es tut. Ich fasse das einfach nochmal so ganz kurz zusammen, weil es mich irritiert hat. Ja, das Volk sündigt, Gott ist zornig. Mose betet für das Volk, das Volk wird trotzdem gerichtet, zumindest zum Teil. Mose betet nochmal, das Volk wird wieder gerichtet und das Volk tut Buße. Und am Ende gibt es dann dieses Zelt. Es ist nicht das prächtige Zelt, was Gott auf dem Berg gesehen hat. Ja, dieses Zelt sollte mitten im Lager stehen. Da wollte Gott mitten unter seinem Volk wohnen, sondern dieses Zelt steht, Vers 7, außerhalb des Lagers. Und falls das noch nicht ausreicht, um den Kontrast deutlich zu machen, steht dann da nochmal, es steht fern vom Lager. Es ist weg. Und in Kapitel 33, Vers 2 sagt Gott ihnen, ich werde euch durch meinen Engel leiten. In Vers 5 fügt er hinzu, ich werde nicht mitkommen, weil ihr sonst alle sterben müsstet. Am Ende ist es so, Gott hat vergeben und doch gerichtet. Am Ende der Geschichte ist Gott irgendwie bei seinem Volk, aber irgendwie auch nicht. Am Ende ist irgendwie alles so halb gut. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe lange damit gerungen. Warum ist das so? Er lässt den Großteil des Volkes leben, tötet aber einige. Er hört Mose einerseits, richtet aber doch. Und ich glaube, dass Gott dadurch seinem Volk etwas Wichtiges beibringen wollte. Nehmen wir mal an, das Volk hätte gesündigt. Mose hätte bei Gott gebetet und Gott hätte gesagt, okay, ich vergebe ihnen, ist alles gut. Was wäre dann wahrscheinlich passiert? Das Volk hätte gedacht, alles super, ein Glück, war ja nicht so schlimm. Gut, dass Gott gnädig ist. Aber dadurch, dass Gott so hart gerichtet hat, gleich zweimal, hat er ihnen gezeigt, ich bin gnädig, aber ich bin auch gerecht. Mit mir ist nicht zu spaßen. Wer mit anderen Götzen spielt, der macht mich zornig und mein Zorn hat schlimme Konsequenzen. Ja, versetzt euch mal in die Lage der Israeliten. Vielleicht stand da jemand. Stand da völlig verzweifelt, nachdem die Leviten durchs Lager gezogen sind und neben ihm oder ihr liegt tot sein oder ihr Bruder oder Ehemann oder Onkel oder Opa oder wer auch immer. Tot wegen der Sünde. Gott ist gerecht und heilig. Und wenn du in Sünde lebst, dann hat das schlimme Konsequenzen. Und genau diese Wahrheit wollte Gott seinem Volk beibringen. Und deswegen hat er sie nicht gleich rausgelassen und gesagt, ich vergebe euch sofort, es ist alles gut. Und ich glaube, diese Lektion müssen auch wir lernen. Ja, vielleicht haben gerade wir als evangelische Christen auch dieses Problem. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das öfter habe. Wir denken uns, Jesus ist doch am Kreuz für meine Sünden gestorben. Ich habe jetzt einen Mittler. Wenn ich jetzt eine Sünde begehe, ist ja nicht so schlimm. Ja, Jesus hat ja bezahlt. Ich würde sowas nie sagen. Aber denken wir nicht alle von Zeit zu Zeit genauso? Diese Geschichte hier, die malt uns plastisch vor Augen, dass mit Gott nicht zu spaßen ist. Und das hat sich auch heute nicht geändert. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief über Geschichten wie diese, in Kapitel 10. Alle diese Geschichten, die jenen damals im Alten Testament passierten, die sind zur Warnung für uns heute aufgeschrieben. Gott wollte seinem Volk damals und uns heute deutlich machen, wer er wirklich ist. Unglaublich gnädig, aber gleichzeitig unglaublich gerecht und heilig. Und um dieses richtige Gottesbild wiederherzustellen, deswegen hat er so gehandelt, wie er gehandelt hat. Jesus ist unser richtiger, unser wahrer Mittler, der uns gerne alle unsere Sünden vergibt, weil er eben unglaublich gnädig und liebevoll ist. Aber er ist nicht dafür da, damit du ein Leben leben kannst, was dir halt gefällt, wie alle um dich rum. Und dabei ein ruhiges Gewissen haben kannst, ganz nach dem Motto, wenn ich sündige, macht ja nichts. Jesus ist ja für mich gestorben. Deswegen ist in unserer Geschichte am Ende nicht alles gut, damit wir das niemals vergessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein richtiges Bild von Gott haben. Amen.